mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, hoher Besuch heute bei den Waffeln einer Frau. Ein absoluter Bestseller-Autor, ein Star auf der Bestseller-Liste zu Hause. Die Rede ist von Sebastian Fitzek. Und mein Podcast-Producer Clemens und ich sind wieder mal begeistert davon, wie dieser junge Mann einfach losgesprudelt ist, oder?
Und was der alles erzählt hat, ne? Ja. Angefangen von, dass er erklärt, warum er kein erfolgreicher Musiker geworden ist. Ja. Warum er nicht Angela Merkel sein möchte. Warum er wahrscheinlich nie wieder leichtfertig einen Schreibwettbewerb ausrufen wird.
Das stimmt. Nein, also du merkst einfach, dass das, ich glaube, dass man auch diese Bücher, die er schreibt, mit diesem großen Erfolg und dieser riesigen Fangemeinde, die kannst du auch nur so schreiben, wenn du eben mit offenen Augen durchs Leben gehst. Und du siehst einfach, der ist dem Leben und den Menschen zugewandt. Er sagt natürlich, er ist auch Hypochonder und hat auch Ängste, wahnsinnige Ängste, aber er ist eben, er guckt den Leuten genau zu und deswegen kann er natürlich auch wahnsinnig toll erzählen.
Ja, ich würde sagen, Fitzek-Fans werden dieses Gespräch lieben und alle anderen werden heute wirklich zu Fans. Und es ist ein so tolles Gespräch.
Ja, und ich fand eben auch so ein bisschen, ich habe versucht, mich etwas zu lösen im Gespräch von diesen üblichen Sachen. Wo kommen Sie auf Ihre gruseligen Ideen Weil er natürlich, ich meine, die grauenvollsten Szenarien ja entwirft in seinen Büchern. Aber ich glaube, darüber hat man schon viel gehört und auch gelesen. Und wir haben uns mal so wirklich seinem Menschsein genähert. Also ich finde, jetzt haben wir ordentlich die Werbetrommel gerührt. Ja. Jetzt geht's los mit dem Gespräch heute mit Sebastian Fitzek. Es kann losgehen. So, ich kann zwar keinen Trommelwirbel machen, aber ich kann heute mit meinen Armbändern klappern und sagen, da. Ich habe heute einen tollen Gast, mit dem ich immer sehr, sehr gerne spreche. Und er hat ständig was Neues zu erzählen. Sebastian Fitzek ist bei mir. Hallo.
Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Hallo. Ja. Wir sind ja jetzt nicht zu sehen, was natürlich einerseits sehr schade ist, andererseits für dich ein gewohntes Thema, weil du bist... Ja. Haben wir gerade nochmal besprochen, ja, immer beim Radio gewesen, dein Leben lang eigentlich.
Ja, tatsächlich, seit 1993. 1993 habe ich ein Volontariat gemacht.
Bist du zum Radio und wolltest eigentlich zum Fernsehen oder wolltest du immer zum Radio, weil dich das Radio irgendwie besonders fasziniert hat?
Ich wollte eigentlich Musik machen. Ich habe wie ein bekloppter Schlagzeug geübt, hatte eine eigene Band, hat alles nicht geklappt. Und dann habe ich als Lehrerkind null Kontakte gehabt in die große, weite Entertainment-Welt und habe mich überall beworben, bei Plattenfirmen, Labels, bei Konzertveranstaltungsagenturen. Und irgendwann am unteren Ende der Nahrungsstufe stand dann auch Radio.
Warum hast du, als was hast du dich beworben? Du wolltest einfach nur irgendwie mitmachen,
oder? Ja, ich wollte nur mitmachen, genau. Früher hieß es auch irgendwas mit Medien. Ja, und bei mir war es irgendwas mit Musik. Und dachte, Radio, okay, alles klar. Ich dachte, am Ende habe ich auch eingesehen, okay, am Schlagzeug, da bist du nicht gut genug für. Aber hinter den Kulissen, vielleicht so im Bandmanagement. Also ich habe immer diesen kleinen jungen Traum vom Leben im Tourbus und sowas. Das wollte ich mir verwirklichen. Und Radio war dann wirklich so, eigentlich die dritte Wahl, aber die einzigen, die mir ein Praktikum gegeben haben.
Aber kannst du dir nicht vorstellen, dass ein Leben im Tourbus ist für mich das absolute Grauen? Ich hätte niemals angestrebt, in einem Tourbus irgendwo hinzufahren. Hast du diesen Traum noch so ganz tief in deinem Inneren?
Nee, nein. Ich hätte das auch machen können, weil mittlerweile, ich hatte eine Soundtrack-Lesung, das heißt, da wurde live Musik gemacht, während ich gelesen habe und die sind mit dem Tourbus hinterhergetourt.
Und hast du gesagt, darf ich mich mal dazulegen?
Ja, da habe ich gesagt, ich habe sie mal angeguckt, bin da reingegangen, es war ein Puma-Käfig. Ich habe gedacht, ja, sehr interessant, aber nein, auf gar keinen Fall fahre ich hier eine Etappe mit. Da merkt man mal, wie spießig ich geworden bin. Aber weißt du, wenn du 14 bist, so eine Topfrisur hast, made by Mami und irgendwie die Klamotten eines 7 Jahre älteren Bruders auftragen musst, dann hast du natürlich nicht gute Karten beim anderen Geschlecht. Und dann siehst du die Bilder von den ganzen Popstars.
Und immer, man sieht ja immer den Popstar auf der Bühne und dann siehst du nur die Hände von den Fans, die so nach oben greifen.
Genau. Und ich hab sozusagen immer diesen Tourbus, die Tourbusbilder, wo die rausgucken und dann hauen die an die Scheibe. Da dachte ich, okay, alles klar, hinter der Waldbühne, dann geht's los. Ja, da musst du mit dabei sein irgendwie und hab gedacht, dadurch steigere ich die Chancen ungemein und das würde jetzt auch nicht mehr passieren, wenn ich im Tourbus wäre. Also insofern habe ich den Traum nicht mehr.
Aber ist es nicht toll? Ich meine, jetzt bist du ja, du hast ja nicht nur Fans, du hast ja Follower oder Jünger, kann man ja beinahe sagen, die wirklich genau verfolgen, was du tust. Hast du jetzt manchmal, wenn du dann oben auf der Bühne sitzt, so dieses Gefühl von, Jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich hier oben. Jetzt lebe ich es aus. Oder ist, weil du siehst nämlich eigentlich für mich aus wie einer, der dann irgendwann gesagt hat, ach nee, finde ich doch gar nicht so geil, wenn die klatschend hinter mir herrennen alle, oder?
Ja, also das muss man auch sagen. Also so ist es ja nun auch nicht. Ist nicht so wie bei dir. Aber
ich habe mittelalte Frauen, die mich gut finden, die zu mir kommen und sagen, wir lachen immer sehr über Sie, Frau Schöneberger. Das ist aber auch schon das Maximum sozusagen an Fanzuwendung.
Das glaube ich nicht. Jeden, wie ich gesagt habe, ich gehe zum dem Podcast.
Ja.
Von Barbara, ja, du, dann sei mal lustig. Ich sag, wieso? Ja, das ist so lustig. Das ist überhaupt das Lustigste, was ich gehört habe. Dann sei mal nicht so wie immer zu mir.
Habt ihr auch über meinen Körper gesprochen?
Ja, aber das war natürlich, das war das Hauptthema. Also muss ich sagen. Und guck da nicht so hin, wurde mir auch noch gesagt.
Guck da nicht so. Guck da bitte hin. Ich bin inzwischen wirklich, ich bin jetzt kurz davor, nochmal Pfeile zu befestigen, weil die Blicke doch inzwischen so schweifen, weißt du? Es ist so, ja.
Naja,
aber es ist nicht mehr so eindeutig wie früher, aber das darf man gar nicht mehr alles sagen. Man ist da gleich wieder in der falschen Ecke. Jetzt hast du ja die Kurve gekriegt. Du bist also jetzt beim Radio, du warst sogar Chef, du warst Programmdirektor. Das heißt, du konntest auch den Bands sagen. Ist das dann so, dass man dann irgendwann, wenn man selber nicht der Band-Schlagzeuger, der coole geworden ist, dass man dann bei denen, die einem nicht sympathisch ist, dann jetzt so ein bisschen seine Macht ausspielt und sagt, du wirst hier bei uns im Sender nicht gespielt?
Ich muss ja sagen, den Bands kann ich ja keinen Vorwurf machen, dass ich bei keinem Label genommen wurde.
Doch, das braucht man gar nicht so logisch durchzuexerzieren. Du könntest einfach deine Macht ausspielen.
Ja, nee, das ist ehrlich gesagt nicht so. Was ich aber tatsächlich immer beobachtet habe, und das ist ein Klischee, aber es entspricht der Wahrheit, ich habe beobachtet, die wenigsten Bands, die zum Interview kamen, die wurden zweimal eingeladen und ganz, ganz wenige dreimal. Mhm. Und dann gibt's ja so auch Castingshow-Gewinner beispielsweise, die kommen mit einer Entourage reingeknallt und fühlen sich auch wie King Kaka. Und du weißt sowieso schon, ja, genießt es, aber nochmal kommst du hier eh nicht rein. Und zwar nicht, weil ich das nicht will, sondern weil das leider die Hörer irgendwann nicht mehr wollen.
Ich habe das auch schon leider ein paar Mal gesagt. Weil die so ganz arrogant waren, habe ich gesagt, genieße die nächsten 3 Monate, weil dann wird es vorbei sein. Aber du hast noch vor dir das Promi-Kochen, das Promi-Shopping und dann vielleicht den Dschungel. Ja. So, ja. Aber das wird es dann eben auch sein. Genieße diese 3 Monate und dann wirst du wieder ganz normal bei H&M irgendwie die Klamotten zusammenlegen. Ist ja auch total okay, ja. Aber man sieht das tatsächlich und ich denke mir manchmal auch so, ist so schade, dass die Plattenfirmen dann diese Leute so hochjatzen, anstatt denen zu sagen, komm, wir bleiben freundlich, wir bleiben nett, wir bleiben bescheiden. Noch ist nichts Großes passiert, irgendwie so.
Also das hängt natürlich auch ein bisschen, ich bin sehr dankbar, dass ich keinen Erfolg hatte als Musiker, weil ich bin der Meinung, wenn du dann als 17-Jähriger wirklich bahnbrechender Erfolg hast,
kannst
auf der
du
Bühne
nicht
schießt,
gut überleben. Es gibt keinen Kinderstar, der es gut geschafft hat. Sind alle drogenabhängig und wohnen maximal heute in irgendeinem Trailerpark irgendwo in Hollywood, in den Bergen da.
Genau.
Oder sie sind alle irgendwie abgestürzt. Man kann es, glaube ich, nicht schaffen.
Das schaffen wir ja schon. Ich kenne ja schon viele nicht berühmte 17-Jährige, die nicht auf der Bühne stehen und Millionen Leute kreischen, die trotzdem, früher haben sie Telefonzellen angezündet oder weiß ich, was sie heute jetzt machen, gibt ja keine Telefonzellen mehr. Also das ist ja schon als pubertierender Jugend.
Man weiß schon gar nicht mehr, was man machen soll als Star heute. Es ist gar nicht so einfach. Es gibt keine Telefonzellen mehr. Die Fernseher in Hotels sind inzwischen sehr gut befestigt. Die sind ja in der Bank.
Und auch kannst du nicht mehr einfach. Die fliegen ja nicht mehr so. Die segeln wahrscheinlich.
Nein, ist überhaupt nicht mehr so geil wie früher.
Ja. Aber wie gesagt, es gibt noch Leute, die nicht berühmt, die knallen durch mit 17. Und wenn dann eine Horde vor mir auf die Knie fällt, dann würde ich auch glauben in dem Alter. Und wenn man später weiß, man ja, das ist alles flüchtig. Da kann sich alles relativ schnell ändern vom Massengeschmack her oder überhaupt die Geschmäcker ändern sich. Und dann ist man natürlich auch ein bisschen dankbar. Wenn man weitermachen darf.
Bist du nicht auch manchmal froh, dass du jetzt 48 oder 49 bist und dass du im Prinzip an den entsprechenden Kreuzungen immer die richtige Abzweigung genommen hast? Ist man da nicht wahnsinnig froh? Gehst du nicht auch jeden Tag irgendwie so zu Hause rum und denkst dir, Gott sei Dank hat das alles so gut geklappt? Das hätte an so
vielen Ecken schief gehen können. Klar, vor allem wenn man an die Kinder denkt, wenn man denkt, ey, Alter, wenn die in den Situationen sind, wo ich gewesen bin, ich verstehe gar nicht, wie ich das überlebt habe.
Nee.
Ja, und dass das dann doch noch so eine Kurve genommen hat, das ist wirklich, da darf man nicht dran denken. Man muss diesen Verdrängungsmuskel immer wieder trainieren.
Ja, das finde ich auch, wie man es bis hierher irgendwie geschafft hat, ohne an so vielen Ecken und Enden kann man sich so falsch entscheiden und dann wäre alles total anders gelaufen. Dann wäre es vielleicht auch gut, aber es wäre halt ganz anders.
Ja, ich werde ja mal gefragt, ob ich an Wiedergeburt glaube und ich sage, ich hoffe nicht, dass das stattfindet, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal so funktioniert, geht ja gegen null. Ja,
also. Ja, und du möchtest einfach nicht ein Leben leben, wo du nie hier bei den Waffen einer Frau zum Interview eingeladen bist.
Eindeutig, das wäre so.
Ein verschwendetes Leben.
Ein verschwendet, genau.
Du hast, weil du gerade deine Kinder auch erwähnt hast und gesagt hast, du guckst auf die, du hast ein sehr nettes Buch geschrieben schon vor einem Jahr.
Ja.
Aber ein Buch, was ich interessant finde, und zwar heißt es Fische, die auf Bäume klettern.
Richtig.
Und du hast darin folgende Fragen versucht zu beantworten. Was zählt im Leben? Wie findet man sein Glück? Welche Lebensziele sind wichtig? Was lernt man aus Niederlagen? Und wie geht man mit seinen Mitmenschen um? Ja. Hast du dieses Buch geschrieben, weil du das alles so besonders gut und viel besser als andere Menschen weißt? Oder musstest du das Buch schreiben, um der Sache auf die Spur zu kommen?
Letzteres, aber das war mir nicht bewusst, als ich angefangen habe zu schreiben. Tatsächlich bin ich ganz häufig gefragt worden, da hast du eigentlich schon ein Testament gemacht. Also jedes Mal, wenn ich in den Flieger gestiegen bin oder sowas und haben einige Leute Interesse an meinem Ableben gehabt und das habe ich auch im Vorwort beschrieben. Jemand, der sich beruflich immer mit dem Tod beschäftigt, daran habe ich gar keinen Gedanken verschwendet. Auch mein Bruder, der ist ja Arzt, der fing immer an, ich soll mal eine Patientenverfügung machen. Ja. Also das schiebt man ja alles vor sich hin und dann sage ich, nee, also all den ganzen Quatsch. Was ich viel eher bedauern würde, wenn ich jetzt die Grätsche mache, wäre, dass ich viele Sachen meinen Kindern eigentlich gar nicht mitteilen könnte. Und da habe ich überlegt, was würde ich denen denn sagen, wenn ich es morgen nicht mehr könnte? Und dann dachte ich, das schreibe ich mal runter. Ich hielt mich für sehr prinzipienfest. Ja, Pustekuchen. Als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich gemerkt, das ist alles. Also
je mehr man drüber redet, desto weniger versteht man ja auch.
Ja, total.
Und letztendlich ist es auch so, dass man ja, finde ich, sehr intuitiv lebt und auch erzieht und mit Dingen umgeht. Aber wenn man sie jetzt in so ein Regelwerk packen sollte, diese Dinge, dann wüsste man gar nicht, dann weiß man nämlich doch nicht mehr, was ist eigentlich richtig und was ist falsch.
Ganz, ganz eindeutig. Also beispielsweise, ich hatte, da war eine Initialzündung, mein Jüngster hat gesagt, er will unbedingt auf der Bühne stehen und im Schulchor singen. Mhm. Aber er hat Angst, dass die anderen lachen. Und da habe ich so eine Checkliste für ihn aufgeschrieben und gesagt, pass mal auf. Also das ist ja immer wie so eine Reise, die du antrittst. Du probierst etwas Neues aus, das braucht Mut. Und da musst du dir nur drei Fragen stellen. Entweder also stirbst du eventuell, wenn du das machst, das ist eine Gefahr. Oder reicht ja, wenn du krank wirst, verlierst du deine Freiheit, weil du eventuell ins Gefängnis kommst, oder verletzt du irgendjemand anderen? Wenn du dreimal Nein sagst, dann go for it. Das ist eigentlich eine relativ einfache Regel, dachte ich. Klang immer gut, auch auf Partys, sage ich, das ist so mein Dreier-Check.
Das ist super. Da kann man aber ziemlich viele Sachen machen, sage ich mal.
Natürlich.
Die trotzdem in dem Moment moralisch vielleicht nicht so ganz in Ordnung wären. Dann
verletzt man meistens andere, wenn man es immer. Aber die Frage fangen wir schon mal damit an, ja? Also, was verletzt denn nicht andere? Und das ist eben, oder beeinträchtigt sie. Alleine, dass ich heute hier jetzt bei dir sitze, bedeutet, dass ein anderer hier nicht sitzt. Da hat sich einer wahrscheinlich jahrelang drauf gefreut.
Da draußen liegen 1000 weinende Popstars, die auch
hier sitzen wollten. Die ganzen Castingshow-Gewinner, die wollten hier reingehen. Und du hast denen geschrieben, nein.
Nee.
Der Fitzek ist heute hier. Mhm. So, und das ist, man verdrängt halt wirklich immer irgendeinen. Wenn du die Liebe deines Lebens triffst, aber die ist noch in einer Beziehung. Schwierig, ja.
Ja, also da würde ich sagen, da würden wir einen Weg finden, Sebastian. Einen Weg finden, der, sag ich mal, hart an der, weißt du, der so ist, dass man sagt, zwischen Regel 2 und 3 müssen wir uns irgendwie so
ein bisschen durchquetschen. Da müssen wir uns irgendwie dazwischen gehen, das stimmt. Also aber es gibt halt nicht so glasklar, dass man sagen kann, ja, was ist denn, so Mönche in Indien beispielsweise, ja, denen ist klar geworden, jeder Schritt auf meinem Lebensweg zerstört Lebewesen, nämlich die Mikroben, auf die ich trete. Mhm. Und da ist die laufen mit Mundschutz rum, schon viel länger als Corona, weil die wollen keine Fliegen einatmen. Die wollen wirklich niemanden belästigen durch ihren Lebensweg.
Ja.
Aber bei den Schritten sind sie darauf gekommen, ich kann nicht durchs Leben gehen, ohne irgendjemand zu beeinträchtigen. Deswegen weinen die ihre Sandalen jetzt immer, bevor sie losgehen. Das ist natürlich auch so. Und wir könnten natürlich auch die Bettwäsche weinen.
Ja, da sind auch unheimlich viele Mikroben drin,
ja, eben. Tatsächlich. Ja, da haben wir jetzt die
Meinst
Analogie.
Meinst du, wie ich die nachts platt lege, liege ich platt im Bett tatsächlich. Über diese Millionen von Toten habe ich nie nachgedacht, wenn ich da vor mich hinter.
Ich habe ehrlich gesagt, über diese ganzen Milben, die verdränge ich auch immer. Das ist ja wirklich schreckbar. Schrecklich. Der Erfinder des Elektronenmikroskops, der gehört geprügelt, dass man sich das jetzt an, dass man jetzt weiß.
Ich trage deswegen seit Jahren ganz, ganz hohe Stöckelschuhe eben, damit ich möglichst wenig Auftrittsfläche habe, um möglichst wenig Lebewesen zu zerstören. Ja, auch.
Ah, okay.
Ja. Also, ich liege kaum, also ich versuche nur mit ganz wenig Körperteilen richtig fest auf der Matratze zu liegen, den Rest strecke ich nach oben.
Es gibt auch so Milbenschutz-Bettwäsche, du weißt das, ne? Du kannst dir so einen Volllatex-Überzug da rüber knallen, aber
richtig. Das aber geht auch jetzt der auch. Hat irgendwo einen Schlitz, also zumindest der, den ich habe.
Ich finde, aber unser Gespräch
wie sind wir denn da hingekommen? Wir waren doch gerade noch bei deinem Sohn, der
ihn vorsehen möchte. Also, ich habe unter anderem ihn als Lebensregel angegeben, nie den Podcast von Barbara Schöneberger zu hören.
Weil da kommt man tatsächlich ins Grübeln. Also singt er jetzt im Chor oder nicht?
Ja, er hat sich's getraut und er ist natürlich auch ein bisschen ausgelacht worden, aber das ist nun mal, es gehört nun mal zum Leben dazu. Und das Problem ist halt wirklich, und ich war lebensängstlich und habe mir immer wieder die Frage gestellt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Also beispielsweise, ich wollte unbedingt mal ein Jahr Schüleraustausch in den USA machen. Hab mir das total gut vorgestellt, so wie im Leben im Tourbus, habe ich mir auch das super gut vorgestellt. Hatte dann aber halt Angst und hab mir das eben selbst ausgeredet. Hab gesagt, du verlierst deine Freunde, du kommst in eine andere Klasse und wie wird's denn da sein und wer kriegst du Heimweh und deine die Musikkarriere, die ja nicht ja, Existenz war.
Die
aber
liegt
die
ja ist, brach.
Die da. Liegt dann brach. Ja, du kannst ja da nicht weiterarbeiten an diesen sensationellen Auftritten im Schullandheim.
Ja.
Also insofern habe ich dann beschlossen, ich mache das nicht. Und heute denke ich mir, da hast du einfach, habe ich eine Reise nicht angetreten. Und das ist sozusagen mein Fazit eigentlich aus diesem Buch. Kann man in einem Satz zusammenfassen, dass das Leben für mich am erfülltesten ist, wenn man so viele Reisen wie möglich gemacht hat. Und auch das hier ist ja eine Reise. Ist ja immer Aufbruch, Reise, Rückkehr. So ist ja das ganze Leben strukturiert. Und heute bin ich hierher aufgebrochen zu dir. Jetzt sind wir gerade auf der Reise. Und
du kehrst so reich.
Und ich kehre.
Du kehrst ja zurück mit Inspiration, erfüllt mit Erfüllung, mit Liebe und Wärme im Herzen.
So ist das.
Das ist letztendlich auch. Deswegen kommen die Leute und deswegen sind wir auch kurz davor, Geld zu verlangen für diese kleine Reise.
Das ist ja wie eine Therapie.
Aber tatsächlich ist es auch so, das würde ich auch immer, wem auch immer, meinen Kindern oder wem auch immer sagen, Bewegung ist entscheidend. Also nicht Bewegung im Sinne von Sport, sondern wer sich nicht bewegt, kommt nicht weiter. Du kannst nicht irgendwo sitzen und sagen, jetzt denke ich mal darüber nach, was ich machen will oder so. Ja. Ich bin mir sicher, da kommt kein Mensch zu einem Ergebnis.
Aber es gibt dann eben auch, und das ist genau der Punkt, wo ich beim Schreiben gemerkt habe, wie willst du das jetzt auseinanderklamüsern? Weil es gibt Wegweiser auf deinem Lebensweg, die dir sagen, bleib in Bewegung. Aber diese Wegweiser, wo alle immer nicken, die bremsen nicht dann aus. Beispielsweise
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Genau. Ja, also das ist ja schon mal eine Frage. Ich glaube, die wenigsten wissen, was Leisten sein sollen. Und und wenn ich da bei meinem Leisten geblieben wäre, dann wäre ich der schrecklichste Tierarzt der Welt geworden. Ich habe 3 Monate angefangen, Tiermedizin zu studieren. Hätte ich gesagt, bleibst jetzt dabei, du ziehst das durch, 2 linke Hände, das wäre ein Desaster geändert. Ich wäre auch nie Schriftsteller geworden. Mhm. Also
aber gut, du hast dich ganz viele Sachen getraut. Dann hast du Medizin, Tiermedizin gemacht, dann hast du Jura gemacht, dann hast du Radio gemacht, dann hast du Schriftstellerei gemacht. Und ich finde, zu sagen, ich werde jetzt Schriftsteller, das macht man ja auch nicht mal eben so. Oder du hast doch bestimmt ein paar Jahre geschrieben, bis du dich vor dir selber getraut hast zu sagen, ich glaube, ich bin wirklich jetzt Schriftsteller.
Nein, es ist noch ganz anders gewesen. Ich hab auch nach meinen ersten 2 veröffentlichten Büchern mich nicht als Autor bezeichnet, weil die Koryphäen und die Helden, zu denen ich aufgeschaut habe, die hatten ja schon Dutzende Bücher geschrieben und waren weltweit bekannt und sind es nach wie vor. Also ich habe dann, weil Schreiben entsteht ja wirklich nebenbei, es muss nebenbei entstehen, weil keiner sagt, ja okay, ich bin jetzt dein Lebensunterhalt für 2 Jahre und mach meine Lehre als Schriftsteller. So funktioniert's ja nicht, sondern man probiert das neben seinem Beruf zu machen und irgendwann denkt man, jetzt habe ich so viel Zeit, wie so ein Spieler, ich habe so viel Zeit investiert, jetzt möchte ich auch sehen, dass da wieder was bei rumkommt. Ich lege da noch ein Jahr drauf.
Ja, und hast dich getraut. War das ein großer Schritt? Hast du Zweifel je? Hast du immer noch Zweifel?
Ja, aber das habe ich grundsätzlich. Also ich glaube, man muss als Schriftsteller immer mal wieder alles in Frage stellen. Das ist auch ganz, ganz gut, dass man das alles nicht für gesetzt hält. Und ich weiß auch, dass das ewig nicht so weitergehen kann. Und
muss es ja auch nicht. Du hast ja bewiesen, dass du kannst ja alle paar Jahre was anderes machen.
Genau, das ist tatsächlich etwas, was dann eben vielleicht auch so ein bisschen geholfen hat, weil auch ich, klar, ich bin ja ein Grübler und dann kommt Corona, da denkt man natürlich im ersten Moment, okay, jetzt ist alles raus, jetzt ist im Stecker gezogen, alle Buchhandlungen dicht, Internetbuchhändler liefern nicht mehr aus, alle Veranstaltungen abgesagt. Und der Mensch, der ist ja leider so gepolt, dass wenn es gut läuft, dann sagt er, ach, dieser Moment, das ist bald vorbei. Wenn es schlecht läuft, denkt man, ja, das bleibt jetzt immer so. Und ich finde ja, schon jetzt merkt man, dass es langsam wieder gut wird und ich hoffe auch, es bleibt so dabei, aber also das war für mich jetzt erstmal am Anfang nicht so gut, aber dann habe ich tatsächlich mich daran erinnert, nee, du hast ja hin und wieder auch wieder geschafft und da wird schon irgendwas kommen.
Ja, es kam ja auch total, es kam genau 1142 Einsendungen für den Aufruf, den du gemacht hast, genau. Mit Kurzgeschichte zu starten. Selber schuld.
Ich habe schon viele Kurzgeschichtenwettbewerbe, da war ich als Juror, da kam immer so 50 bis maximal 100 und wir also haben halt die...
1000, ich habe mir das überlegt, wie lang sind die Geschichten so gewesen?
10 bis 15 Seiten, ja. Boah. Ja. Also wir, da war ordentlich was am Ackern, aber wir haben, wir schreiben zu Hause Wettbewerb ins Leben gerufen und einfach, weil ich auch dachte, nee, du musst jetzt was Produktives machen. Mhm. Selber so kreativ, dass ich jetzt sage, haben ja viele gesagt, ja, als Autor ist doch toll, da kannst du ja 2 Bücher schreiben. Nee, also am Anfang bin ich zum totalen Handy-Junkie mutiert.
Was machst du dann den ganzen Tag am Handy? Wo bist du am meisten? Weil die Bildschirmzeit, die man pro Tag hat, ist ja, ich dachte am Anfang, das sei auf die Woche summiert und dachte mir, ja, 5 Stunden, das kommt schon hin.
Ja, das war Tag. Ja.
Und das war dann am Tag. Ja,
und ich war bei 8 Stunden 30 am Tag. Mhm. Das lag natürlich auch daran, dass ich auf Instagram eben immer so 1 Stunde am Tag gechattet habe mit den Leuten, aber dann sind immer noch 7 Stunden, die irgendwo hinkommen müssen.
Was chattest du denn dann da? Die kommentieren und du kommentierst zurück.
Ich bin live gegangen und habe dann mit denen geredet. Wir haben uns, ich habe gesagt, komm, wir schreiben gemeinsam eine Geschichte. Wir geben Parameter vor und jeder schreibt zu den Parametern, die wir gemeinsam entwickeln, eine Geschichte. Mhm. Und da kam als erstes Jahr eine Idee von einem User, der gesagt hat, wie wäre es, jemand findet ein Handy, ist ein fremdes Handy, aber da sind Fotos von einem selbst drauf. Sag ich, das ist ein super Anfang für eine Geschichte. Und dazu haben die dann 1140 Geschichten geschrieben. Die unterscheiden sich auch alles. Aber total, total genial entstanden. Und darüber haben wir dann gesprochen. Wie geht man daran? Da habe ich gesagt, jetzt müsst ihr euch die Frage stellen, wer findet denn das Handy? Ja, ist das selbst ein Verbrecher? Wer ist die Hauptfigur? Auch hier wieder das Parallele zu der, auf welche Reise geht die denn? Warum findet die das Handy? Wo findet sie das Handy? Und was ist auf dem Handy zu sehen? Wurde das Handy da absichtlich platziert? Also diese ganzen Fragen haben wir diskutiert. Ich habe probiert, ein bisschen Hilfestellung auch zu geben, wie man an so eine Geschichte rangeht.
Aber bei 1142, auch wenn du hast ja gesagt, du hast dir wirklich Hilfe geholt.
Von, also Leute, wir hatten 25 Profi-Lektoren dann am Ende und haben die alle aufgeteilt.
Das ist auch sehr schön, wenn du so dann so anrufst. Hallo, Sebastian Fizek, kurze Frage. Ich habe da so einen Aufruf gemacht, ich bräuchte jetzt ein bisschen Hilfe.
Genau, ja. Genau. War zum Glück von Anfang an, wir haben auch so 2 Verlage mit im Boot, weil es haben ja auch Profi-Autoren zugesagt. Also Frank Schätzing beispielsweise.
Der hat auch geschrieben.
Okay. Charlotte Link, steuert eine Geschichte dazu bei und das Ganze wird dann pro bono verkauft, wenn im Herbst, und es gibt so einen Fonds für notleidende Buchhändler, viele so Einzelkämpfer, die haben jetzt echt zu knapsen und da probieren wir die mit den Erlösen aus diesem Buch die halt zu unterstützen und aber das war nicht meine gesamte Bildschirmzeit, muss man sagen, die ich dafür, wir schreiben zu Hause, ich stehe zwischen Baum und Borg, ich habe 2 sehr gute Freunde, beides Professoren, und der eine hat mich immer morgens mit den Studien versorgt.
Mit den neuesten Corona-Fall-Zahlen. Ja,
aber warum das alles Blödsinn ist.
Okay.
So, der andere hat mich am Nachmittag versorgt mit
warum du praktisch nicht mehr das Haus verlassen sollst.
Ja, und wenn überhaupt nur noch im Taucheranzug und mit Beatmungsgeräten und da.
Und da trifft dabei. Er bei dir natürlich auf fruchtbaren Boden, weil du in deiner Veranlagung als relativ ängstlicher Mensch und Hypochonder natürlich schon dachtest, dass bei jedem Atemzug du dir mehr oder weniger alles
eindeutig holst. Und dann habe ich aber immer so Ping-Pong gespielt mit diesen Studien, und habe darüber wirklich gelernt, so ist ja auch Wissenschaft,
und tatsächlich alles zu lesen und nicht nur so oberflächlich mitquatschen, weil das geht nämlich einfach nicht.
Und das haben sie mir gesagt, du hast keine Ahnung von Epidemiologie und so. Nee, habe ich nicht, aber erklärt so. Und der eine hat mir halt auch, als dieser Mundschutzstreit war, der eine, warum Mundschutz Quatsch ist, der andere, warum das wichtig ist und dann gegenseitige Studien von israelischen Mathematikern, die irgendwelche Verläufe berechnet haben. Und ich stand da wirklich dazwischen und bin dann dann aber auch wechselseitig von denen angeschimpft worden. Ne? Also nach dem Motto, warum ich jetzt auf einmal der eine, der also gegen Corona war, dass ich also dem allen hinterherlaufe wie ein Lemming und der andere, als Verschwörungstheoretiker und sowas. Und ich habe dann immer, und dann habe ich immer entschieden, nee, wirklich. Also das Einzige, was ich jetzt gelernt habe, ist, ich kann da nicht mitreden. Das ist auch viel zu frisch, es ist auch viel zu neu. Und, das habe ich auch schon mal ganz offen Talkshow gesagt, ich bin so froh, dass ich nicht den Job von Angela Merkel hätte, weil ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, wir reißen das alles auf und wir machen das wie in Schweden. Was am Ende ja vielleicht auch der richtige Weg sein kann, ich weiß es nicht, aber wenn ich dann am Ende zu verantworten hätte, dass es alles schief geht und, ja, und
vor allem,
Tausende
ja,
von Toten gibt.
Du kannst dich ja nur falsch entscheiden. Nur, also am Anfang haben sie sich beschwert, es sei alles zu locker.
Ja.
Schaut mal die Bayern, die haben schon geschlossen und hier macht noch jeder, was er will und so. Und jetzt haben sie sich beschwert, es sei alles zu strikt gewesen, es sei doch alles gar nicht nötig. Und hinterher wird immer eine Untersuchungskommission gegründet, die dann nochmal genau hinterher recherchiert, warum jetzt die Entscheidung falsch war. Und du bist eigentlich als Politiker immer in der, ich meine, klar kann man sagen, okay, so ein paar Masken hätte man mal irgendwie zur Seite legen können.
Das
irgendwie.
Stimmt. Das sagen die Politiker aber auch. Also,
aber ich glaube, es gibt so viele Dinge, die auf einen Politiker zukommen und das ist ja auch nur ein abgebrochener Grundschullehrer, der irgendwie, sag ich mal, irgendwann diesen Job ergriffen hat und so, die haben jetzt nun auch nicht die Weisheit gebracht. Nee. Ich glaube, es ist so wahnsinnig undankbar. Ich verstehe auch nicht. Ich habe einmal Angela Merkel getroffen und ich habe sie gefragt, haben Sie jemals in Ihrer gesamten Amtszeit das Gefühl gehabt, etwas wirklich verbessern zu können? Weil ich glaube, du verwaltest ja nur die Unzufriedenheit der Leute und die Verschlechterung der Prozesse, weil alles wird ja immer schlechter mit der EU und Ding und du hast, was die für einen Scheiß in ihrer Amtszeit auch zu bewältigen hatte. Ja. Ich meine, schlimmer war es ja wirklich noch nie.
Das,
wer hat überhaupt noch Bock, diesen Job zu machen? Ich meine, wenn die mal irgendwann nicht mehr da ist, was passiert dann eigentlich? Ich glaube, irgendwann werden wir keinen mehr finden, der es macht. Nur noch so einen wie den Trump, der sagt, ich habe einen geilen Anzug, ich habe eine super Krawatte, ich zeige euch, wie die Sache läuft.
Das, genau. Also, bestimmt hätte man 1000 Sachen anders machen können, aber ich hätte noch viel, viel mehr Fehler, gemacht und wäre noch viel, weil ich wirklich gemerkt habe, wie ein Ping-Pong-Ball zwischen den Meinungen hin und her. Und das waren wirklich, die haben jetzt nicht mit Verschwörungstheorie A und Verschwörungstheorie B, irgendwelchen Internet-Views. Die haben mir Studien aus, da hat Harvard sich mit Stanford gestritten. Ja. Und ich stand quasi dazwischen, habe nicht verstanden. Nee. Und dann trifft man darauf eine Entscheidung.
Aber hast du es dann gemacht letztendlich? Taucheranzug, kein Mundschutz.
Nee, am Ende habe ich dann, ich habe dann gesagt, nee, du hältst dich jetzt an die Regeln. Mhm. Auch das finde ich ein sehr guter Spruch, den mir ein Freund gesagt, der sagte von wegen, also besser, du gehst den falschen Weg richtig als den richtigen Weg falsch. Wenn du den falschen Weg so mit aller Macht weitergehst, kommst du auch irgendwann an. Ne? Also wenn du dich in den Urwald kämpfst, obwohl du eigentlich draußen rumschwimmst, hättest locker vorbeigehen können, du kommst irgendwann ans Ziel. Wenn du aber bei dem locker vorbeigehen, auf halber Strecke sagst, ach nee, doch nicht, kommst ja nicht an. Also habe ich gesagt, nee, dann mache ich das jetzt, ich trage eine Maske, ich halte den Abstand, ich bleib zu Hause weil mal so bringt es dann auch nicht. Und am Ende, haben beide auch gesagt, am Ende werden wir das wahrscheinlich erst in 10 Jahren vom Kamin hoffentlich rückblickend sagen können, ob es wirklich ausgereicht hätte, nur die Superspreader-Veranstaltungen einzudampfen oder ob wir noch hätten rigorosa vorgehen müssen. Was ich aber wirklich verstehen kann, ist den Leuten, die um ihre Existenz kämpfen, dass denen mit solchen Argumenten nicht gekommen werden kann. Wenn Leute also wirklich merken, die können sich Haus nicht mehr abbezahlen, ihr Restaurant geht pleite, Reisebüro, das ist ja eh jetzt nicht mehr so hip, ins Reisebüro zu gehen wahrscheinlich. Und jetzt alle die nicht mehr weiter wissen. Und wenn die dann merken, da draußen ist eigentlich gar nichts los und andere Leute halten sich nicht dran, dass die, aber auch hier bin ich wiederum froh, dass wir nicht in den USA leben. Ich war ja heute extra für dich beim Friseur mit Maske.
Sehr, sehr, sehr gut aus.
Danke, sehr, danke. Und sie hat gesagt, sie ist natürlich heilfroh, als Friseurin in Deutschland zu leben, wo sie halt auf Kurzarbeit war, dass das alles so geklappt hat. In den USA hätte sie sich halt zur Arbeit schleppen müssen, auch wenn sie krank gewesen wäre, weil es geht halt einfach nicht anders.
Nee, also haben wir gut überstanden. Und du bist heute hier gesund, stark, schön. Durch diese Zeit auch gestärkt irgendwie.
Ja, ich bin mir sicher, 3-4 Kilo gestärkt.
3-4 Kilo gestärkt. Ah, zu mir hat letztens einer, der nur so Holz abgegeben hat, gesagt, sie haben ordentlich zugelegt.
Das stimmt doch aber überhaupt nicht. Nein,
für mich weiß ich, aber ich musste sehr lachen, weil ich das immer so schön finde, wenn Leute sowas zu einem sagen.
Ja.
Ich bestelle dann nie wieder was.
Ja. Ich weiß nicht.
Aber kräftig zugelegt.
Ja. Ich habe mal eine Freundin, also zum ersten Mal bei einer so Physiotherapeutin / Masseurin, eine etwas ältere Dame, und die hat aber die Massage so richtig, richtig grausam hart, und die guckt sich die an, die Freundin, und sagt, sagen Sie mal, wann ist das eigentlich mit Ihrer Figur passiert? Das fände ich ein schöner Opener, so ein Icebreaker auf einer Party.
Absoluter Icebreaker. Oder sehr schön, ich war auch bei einem Masseur, und der war aus Österreich, und der hat mich massiert und hat gesagt, darf ich ein bisschen was zum Körper sagen, was mir direkt auffällt? Und ich hatte mich so hingelegt und hatte gesagt, ich fühle mich super, ich bin ein total positiver Mensch, und ich merke das halt auch aus jeder Pore meines Körpers, dass ich habe unheimlich viel Kraft und ich bin sehr gesund, ich trinke halt gar keinen Alkohol und so. Und dann sagte der zu mir, darf ich ein bisschen was zu deinem Körper sagen, was mir direkt auffällt? Und dann dachte ich mir, jetzt sagt er sicher, dass er sieht, dass ich nie Alkohol trinke. Mhm. Und dann sagt er, das Erste, was mir direkt in den Kopf kommt, wenn ich dich so anfasse, ist Teig. Okay. Du solltest weniger Teig essen. Da musste ich so lachen. Ja, ich musste so wahnsinnig lachen, dass ich mir dachte, das muss ich mir notieren, muss ich sofort ein Programm draus machen. Ja. Und als Zweites sagte er, und hier an den Oberschenkeln, da sieht man, du isst zu viel Zitrusfrüchte. Und dann dachte ich, meint er jetzt meine Orangen? Kommt das davon, dass man Orangen isst?
Ja.
Ich dachte, das hätte andere Gründe irgendwie.
Ja.
Aber ich musste darüber sehr, sehr, sehr lachen.
Zum Glück. Andere wären in eine Therapie gegangen danach.
Ja. Ja, ja.
Zum Glück hast du diesen Humor.
Naja, vor allem, man muss sich einfach auch mal, ich glaube, man stellt sich ja anders vor, sich selbst. Also man geht ja oft aus seinem Körper raus. Also immer, wenn ich auf einer Massage liege, denke ich mir, ob es wohl mein Po und die Oberschenkel wirklich so platt drückt wie, also ja. Man denkt ja, man liegt da so und man hat so ein Bild vor sich, dass das alles so, der Po steht so hoch und dann gehen hinten so sehr gut definiert diese Oberschenkel raus. Aber man liegt da wie so, wenn ich manchmal Hefeteig mache und ich den dann morgens in so eine Form gieße, dann fließt er so flach auseinander und stößt an die Grenzen des Topfes, des Backblechs.
Du müsstest mal eine Live-Videocam bei deiner nächsten Massage installieren, dann könnten wir das alles gut beurteilen.
Ja, aber weißt du, meine Zielgruppe in dem Bereich ist so spitz positioniert, damit lässt sich kein Geld verdienen. Okay,
kein 3,63 € Zugang oder so bei der Videos früher.
Nee, das ist dann einfach, das lohnt sich nicht.
Okay.
So, meine Redaktion hat ein Spiel für uns sich ausgedacht, von dem ich sehr gespannt bin, worum es sich dreht. Also, lieber Sebastian, liebe Barbara, wir haben heute wieder ein wunderbares Spiel für euch vorbereitet. Ich finde, das müsste ich jetzt auch nicht jedes Mal da reinschreiben. Es ist dann auch immer so, weißt du, es macht's, don't rub it in. So, die meisten deiner Bücher, lieber Sebastian, sind sehr düster und ernst. Wir haben heute für dich ein düsteres Spiel vorbereitet mit dem tollen Titel Die Welt geht unter. Liebe Redaktion, fantastisch. Stellt euch vor, heute würde die Welt untergehen. Ihr habt nicht mehr lange Zeit, müsst die restlichen Stunden gut planen. Deswegen hier ein paar Fragen, um zu erfahren, wie eure letzten Stunden so aussehen würden. Das ist ein tolles Spiel. Entschuldige, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. So, wenn die Welt heute untergehen würde, lieber Sebastian, was würdest du zum Frühstück essen? Denke dran, es ist dein letztes Frühstück.
Oh, dann könnte ich ja...
Ja, geil, oder?
Ja.
Ich würde das Frühstück direkt ins Mittagessen und dann ins Abendessen übergehen lassen.
Ja, also ich müsste erstmal irgendwo hingehen, weil das habe ich alles gar nicht zu Hause. Aber wenn ich schon vorher informiert worden wäre, dann würde ich erstmal... Ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte, die würde ich mir schon gleich zum Morgen reinknallen. Dann würde ich zwischendurch herzhaftes...
Lachs oder...
Nee, eher Leberwurst, aber so richtig schönes, ganz frisches Krustenbrot mit salziger Butter und Bio-Leberwurst natürlich.
Natürlich. Wobei, ganz ehrlich, ob die Tiere sterben oder nicht, ist doch uns scheißegal. Wir sind ja morgen alle tot.
Ja, okay, das stimmt. Allerdings.
Weißt du?
Ja.
Verstehst
du,
was ich meine?
Ja, du.
Komm, wir essen was. Das ist ja auch eine gute Frage. Fiese wirklich? Leberwurst für 99 Cent. So. Weil morgen ist alles vorbei.
Muss weg. So. Und dann, ich liebe auch nur so Nutella-Croissants und alles. Also ich würde mir wahrscheinlich, sag ich mal, 6000 Kalorien reinhauen.
Ich auch. Und zwar zwischen 8 und 8:30. Wir würden früh aufstehen vermutlich, weil wenn es der letzte Tag ist, oder würde man nicht ausschlafen?
Nee, dann eher nicht.
Oh, ich habe ausgeschlafen. Ich mache zwei. Scheiße.
Vollster Mensch der Welt. Schläft am letzten Tag einfach schön aus.
Weißt du, was ich machen würde? Ich würde, das sehe ich immer in so amerikanischen Kochbüchern, und ich würde es so gerne mal essen, aber ich traue mich nicht. Ich würde so ganz kleine Pfannkuchen machen, so, weißt du, so Pancakes, und dazwischen würde ich so eine Mascarpone-Füllung machen und so Ahornsirup drüber laufen lassen, und dann würden drei so Blaubeeren da so schief dranhängen. Sehr, sehr, da würde ich so reinbeißen, dass es an der Seite so raus spritzt.
Erdbeereis mit Sahne, ne?
Ja, so auch toll.
Auch gut.
Ich habe letztens eine Zuschrift bekommen von jemandem aus München. Der hat sich beschwert, dass ich in einer Sendung mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch eine Pizza auf so widerwärtige Art und Weise gegessen hätte, dass er wegschauen und umschalten musste, weil er mit dem einen Brechreiz gekämpft hätte, auf die Art, wie ich mir die Pizza reingehauen hätte. Und er fragt sich, ob ich wohl meinen Kindern auch so schlechte Manieren beibringe. Und da musste ich wirklich lachen und ich werde dem auch zurückschreiben. Ja, er hat natürlich völlig recht. Ich war 4,5 Stunden schon in dieser Sendung und es wurde dann eine Pizza geliefert, die ich angeregt hatte zu bestellen. Die kam dann.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich habe einfach für mich ich war im Tunnel. Mhm. Ich war echt im Tunnel. Mhm. Also es war mir auch scheißegal, ob da Leute zuschauen oder nicht. Ich dachte mir, ich esse jetzt diese Pizza Fungi, komme was wolle. Und genauso habe ich mich auch verhalten.
Und dann hat er zu Frauentausch geschaltet.
Er hat darüber geschaltet. Und um die Uhrzeit ist es überall noch viel unappetitlicher
gewesen als auch. Bei RTL. Ich würde mich wundern, wo er dann nicht... Okay, lassen wir das.
Was würdest du anziehen?
Was würde ich denn anziehen? Naja, ich muss mich ja trotzdem schon wohlfühlen. Ist ich jetzt finde nicht so, auch.
Dass ich aber nicht beengt. Du würdest nicht die enge Hose anziehen. Wobei, vielleicht willst du ein letztes Mal nochmal richtig schick aussehen.
Also ich würde schon so, also ich habe ja als Mann, ich habe so meine Lieblingsjeans und ein Lieblingsshirt und ein Lieblingspaar Schuhe und damit ist man ja angezogen. Ja. Glaubt man zumindest.
Nee, aber ich finde, du solltest so gehen wie heute.
Ja, also wahrscheinlich, ja.
Gerne mit dir den letzten Tag.
Also nichts.
Verbringen ja nichts zusammen. Welchen Ort würdest du besuchen?
Ja, das
kannst noch mal hinreisen. Ich würde jetzt mal sagen, wir reisen hin, wohin wir wollen.
Ach so,
Es muss nicht Berlin-Charlottenburg sein.
Ja. Naja, also... Da würden schon mal 12 Stunden Flugzeit draufgehen, weil ich liebe ja Mauritius. Das klingt jetzt ziemlich elitär, aber ich war da schon, als ich mein Studentengeld zusammengekratzt habe. Also 1991 war ich da schon das erste Mal und ich finde es eine absolute Trauminsel. Und dann, aber da beginnt 12 Stunden im Flugzeug. Das ist ein bisschen schwachsinnig.
Ja, aber jetzt mal angenommen, also
es geht schneller. Ja, weil es ist ja noch ein bisschen in der Zukunft. Die Welt geht unter.
Also nochmal nach Mauritius, einmal da am Strand entlang.
Ja, genau, am Strand lang. Das ist sehr schön.
Was machst du dann? Tauchen?
Essen? Nee, schwimmen. Also ehrlich gesagt noch nicht mal das. Ich liege am Strand.
Und liest.
Ja. Ich finde, das, was jetzt bei diesen Kreuzfahrten sind ja viel in Verruf geraten, auch in letzter Zeit. Ich habe auch mit einem Buch ein bisschen dazu beigetragen. Allerdings muss ich sagen, ich liebe es, aufs Wasser zu gucken. Und manchmal kriege ich ein schlechtes Gewissen, erstmal schon so weit geflogen, dann ist man jetzt am Strand oder so weit mit dem Auto gefahren und dann liegt man da und dann sollte man eigentlich auch reingehen. Das ist mir aber in der Regel irgendwie so ein absoluter Warmduscher, zu kalt.
Aber auf Mauritius ist es doch Bachal.
Ja, gut, da stimmt's, aber trotzdem, nee, und dann ist Sand und er hat mich gerade eingecremt und so. Und dann, ich liege auf der Liege und habe mein Buch so und dann meistens, du musst jetzt ins Meer gehen. Das sagt dir auf dem Kreuzfahrtschiff in der Regel keiner. Wenn du liegst und drauf guckst und da kann ich völlig ohne schlechtes Gewissen einfach nur die Gedanken schweifen lassen. Das finde ich der absolut traumhafte Zustand und davon hat man viele, viele schöne Flecken auf Mauritius.
Machst du dir Notizen?
Nein, nicht, wenn es allein um Ideen geht, weil Ideen, auch das klingt jetzt so ein bisschen abgehoben, aber Ideen hat man wirklich viele. Gerade wenn der Beruf ist, es nach Ideen Ausschau zu halten, dann kommen tausende von Ideen, aber und man sieht vor allen Dingen erstmal den ganzen verhaltensauffälligen Menschen in seiner Umgebung, die man normalerweise verdrängt, ja, wo man sieht, da läuft einer ohne Hose in die U-Bahn, alles klar, gut.
Berlin,
ja,
willkommen in Berlin,
aber ich würde halt hinterhergehen und gucken, wo fährt der hin und sowas, weil mich interessiert.
Ich auch und ich würde mir andere Sachen anschauen.
Ja, gut, also insofern, das schreibe ich mir nicht auf, aber wenn ich dann häufiger dieser Idee oder diesem Typen begegnen würde, dann würde ich sagen, ach komm, jetzt muss ich da mal näher mit beschäftigen und dann fange ich an, mir Notizen zu machen.
Okay, verstehe. Welchen Song würdest du noch mal hören?
Ah, okay. Also es gibt ja bei mir einige Songs, die keinen Burn haben, wie es ja im Radio Deutsch so heißt, also die man immer und immer wieder spielen kann, bevor sie verbrannt sind. Und dazu gehört Keen, Somewhere Only We Know.
Finde ich auch toll.
Ja, also so ein Song beispielsweise.
Oh, die habe ich mir jetzt alle wieder angehört, die ganzen Keen-CDs. Ja. So toll.
Finde ich auch. Also eine ganz, ganz, ganz tolle Band und ganz toller Song. Also belassen wir mal. Ich habe schon eine gute Antwort gegeben. Ich kann sie jetzt nur noch zerstören.
Finde ich auch. Nee, wir belassen es bei Keen. So, und dann vielleicht noch, wen würdest du anrufen? Gibt's noch jemanden, wo du nochmal anrufen würdest?
Naja, ich glaube, man würde ja sein ganzes Telefonbuch anrufen, oder? Aber
nee, ich hätte keinen Bock zu telefonieren am letzten Tag.
Ja, heißt ja auch gut, Friends don't call, ne?
Ja, oder I'm the best friend of all. I never call.
Ja.
Rufst du an und fragst, hey, ich wollte mal fragen, wie es dir geht, so grundsätzlich im Leben? So Quatschi-Quatschi-Gespräche?
Nee, gar nicht. Wird
dir das auch nachgetragen? Mir total. Ja? Na, du treulose Tomate, ist ja, immer ja, der gut. erste
ja,
Satz.
Ja, ja. Nee, haben sich aber wirklich, die Menschen haben sich, ich habe es kultiviert. Als Autor hast du keine sozialen Kontakte, aber du musst ja abgeschottet sein, dass ich schreibe. Das ist natürlich Blödsinn.
Du musst natürlich auch liefern. Solange du nicht Bestsellerliste bist, kannst du dir so eine Haltung nicht mehr leisten.
Aber dann haben sie sich dran, diese soziale Inkompatibilität, die sie auch manchmal während eines Gespräches, also das ist aber wirklich so, wenn ich dann nämlich im Schreibprozess bin, was ich gerade nicht bin, sonst könnten wir uns nicht so gut unterhalten, da fange ich manchmal mitten im Satz an aufzuhören, weil dann habe ich nämlich eine Idee und dann denke ich darüber nach. Und das finden andere Leute sehr störend.
Verstehe ich.
Weil du ich auch? Ihnen ja dann, ich find's auch, ja. Aber es haben sich viele meiner näheren Umgebung damit abgefunden, dass sie mir Sachen auch dreimal mich fragen müssen, bevor ich dann eine halbwegs vernünftige Antwort gebe. Aber es ist nur in der Schreibphase. Es ist nicht.
Vielleicht schreibt mein Mann gerade ein Buch.
Fragen sich jetzt viele,
ihn mal.
Die zuhören.
Vielleicht arbeitet er an einem Bestseller und
ja, genau.
ich depp.
Ja,
fragt aber das immer so ist blöd tatsächlich. Dazwischen.
Ich hab ja viel, weil ich sag ja auch immer so oft und so und das hab ich mir erklären lassen, dass Menschen, die halt Hyperintelligenz nicht mag, so eine Erklärung,
ja.
weil sie immer so viele Gedanken gleichzeitig im Kopf haben, dann den Faden verlieren, dann Füllwörter einbauen und dann rumstottern. Ja, es gab ja auch mal viele, die sich über Stefan Raabs Moderationsweise darüber aufgeregt haben, weil ja. der ist aber auch hyperintelligent und hat ja. einfach so viele Ideen gleichzeitig, dass er gar nicht wusste, was soll ich denn als erstes fragen.
Ach so.
Und so ist das dann. Ja,
das hast du dir du auch sagst schön sehr selten. Aber das finde ich eigentlich ganz gut. Okay, warte, letzte abschließende Frage noch. Da, mein Gott, was habt ihr euch da alles notiert für den letzten Tag?
Ich antworte zu lange.
Welches Buch würdest du noch? Nee, wen würdest du treffen? Darfst dir irgendjemanden aussuchen, den du noch kennenlernen möchtest?
Den ich noch kennenlernen möchte.
Ja, gibt's irgendeinen?
Ich glaube, ich sage ja wirklich immer Donald Trump, ne? Weil ich finde, der ist einer.
Ich habe mir sogar letztens überlegt, wenn ich den treffen würde, ja. dann würde ich ihm nicht die Hand geben.
Nee, ich auch nicht.
Sondern ich würde die dann so zurückziehen, aber ja. so, dass es alle merken. Aber vielleicht würde ich es mich dann doch nicht trauen, weil man dann einfach zu gut erzogen ist und dann gibt man ihm doch die Hand.
Das stimmt wahrscheinlich.
Aber und dann ärgert man sich sein ganzes Leben.
Ich glaube nicht, dass er auch dann mich dann dran schuld, dass die Welt untergeht. Deswegen würde ich dem vielleicht nochmal in den Hintern treten. Ja, also das würde passen. Aber ist natürlich auch ein bisschen Lebenszeitverschwendung, sich mit ausgerechnet mit dem. Aber ich finde, am liebsten würde ich ihn und Barack Obama gleichzeitig beobachten, einfach nur beobachten, wie die aufeinandertreffen.
Wie toll, dass du das sagst. Das wären auch ich würde immer sagen Barack Obama und vielleicht auch Donald Trump einfach, weil man will den orangenen Mann auch mal sehen.
Richtig. Und den Gegensatz, das ist wirklich.
Und im Hintergrund würde ein Helikopter kurz davor sein zu starten. Das finde ich auch so toll, dass er immer da steht, in dieser Art, wie er steht. Der lehnt sich ja immer so nach vorne, wie der Butler bei Dinner for One. Das ist doch immer so nach vorne gelehnt. Und im Hintergrund hast du immer dieses Helikoptergeräusch. Und es gibt so lustige amerikanische Shows, die immer ihn zusammenschneiden, wie er zu der Journalie dann immer so zuschreit, speak up, speak louder und so. Und pfeift die so zusammen, dass sie ihre Fragen lauter stellen müssen, weil im Hintergrund schon der Heli gestartet ist.
So wie jetzt am Ende unseres Podcasts oder ist auch ein Heli, wartet auf mich.
Auf mich?
Ach, auf dich.
Ist nicht meine.
Ist nicht deine.
Nee, ich fliege jetzt noch zu Edeka.
Ich habe ja eine Monatsmarke, alles gut.
Kannst du durch Berlin, ohne dass dich die Leute, nee, die Leute sprechen dich an, oder?
Nee, wirklich meistens nur, wenn irgendwo bezahle, ja, dann sehen sie ja den Namen. Das ist mir halt wirklich passiert, ne? Als ich allerdings schon 2006, als ich ein Buch gekauft habe, und zwar mein Buch gekauft habe, weil ich es verschenken wollte, da war draußen halt jemand gewartet und dann wurde ich angesprochen, sind Sie Herr Fitzek, der Autor? Und ich so, ja, woher kommen Sie denn da drauf? Ja, Ihr Name steht auf der EC-Karte, mit der Sie gerade bezahlen. Also insofern, das passiert. Bei Autoren sind ja zum Glück anders jetzt als Mensch wie du, nicht so gesichtsbekannt. Mhm. Und Fernsehen sorgt halt auch für eine so, also da kann
man
noch so häufig sein.
Aus ja. Auch. Ja, das stimmt. Das
man
stimmt
kann natürlich. Noch so häufig sein Foto hinten ins Buch pressen und das finde ich aber ganz gut.
Super.
Total.
Die ganze Kohle und überhaupt nicht bekannt.
Ich habe erst heute wieder einen, der mich geschnitten hat, einen Mittelfinger gezeigt. Das ist gut, ne? Das ist wirklich
keiner schlitzt dir die Reifen auf.
Nee, also insofern, und das könnte ich eben nicht mehr. Manchmal ist es so von wegen, wenn ich merke, sie hat mich erkannt, oder der, da denke ich, scheiße, was hast du denn so gemacht in den letzten 5 Minuten? Was hast du denn gesagt? Wie hast du dich verhalten? Mhm. Und ich glaube, das müsst ihr ja permanent auf der Uhr haben, ne? Wenn ihr geht jetzt an einem Obdachlosen vorbei, ja, müsst ihr jedem Geld geben. Vor allem
heutzutage haben auch die Obdachlosen schon Instagram. Also das heißt, die kennen einen auch. Früher dachte man, na gut, der ist obdachlos, der wird keinen Zugang zum Privatfernsehen haben. Ja. Aber das ist eben auch nicht mehr so. Tatsächlich ist aber bei mir ein bisschen, also so glaube ich auch, dass ich mich so, also man befindet sich ja schon so lange in dieser komischen Welt, dass man sich auch ein bisschen so dran gewöhnt hat. Also ich glaube auch, dass ich, also erstens mal so eine Mischung aus, mir ist alles wurscht, ich bohre auch trotzdem in der Nase an der Ampel
und
im
Pizza,
Auto.
Und wie du willst.
Und esst Pizza, wie ich will. Und gleichzeitig ist man sich aber wahrscheinlich doch seiner selbst dann so bewusst, dass man auch den Umgang damit, dass Leute einen die ganze Zeit irgendwie dann doch angucken, irgendwie gewohnt ist. Und ich habe jetzt schon so Thomas Gottschalk-mäßig angefangen, einfach mit jedem gleich so zu sprechen. Auch so am Obststand. Die Paprika sehen gut aus, oder? Ja. Also weißt du so, wo ich mir so denke, weil man dann doch fast mit jedem so bekannt ist oder so kommt es den Leuten zumindest vor, dann denke ich mir, dann kann ich mich jetzt auch nett unterhalten. Also ich mache auch immer so Bemerkungen und rede so laut vor mich hin und die Leute reden dann mit einfach.
Aber die kommen jetzt nicht an und umarmen dich oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe eine sehr angenehme Art von Prominenz, weil die sich wirklich an Erwachsene richtet. Ja. Ich habe eben nicht diese kichernden Mädchen, die hinter einem herrennen. Das ist, glaube ich, wirklich, dann ist es wirklich, glaube ich, schwer. Und das verstehe ich auch, dass dann so Popstars oder so Jungs oder so, die sich dann einfach wirklich abschotten. Also ich verstehe das total. Da kriegst du sonst Angst. Du bist ja dem Sinn des Lebens auf der Spur, permanent. Was ist das Ziel am Ende? Also worauf lebst du hin? Also auch mit deinen Kindern und mit allem? Weil ich habe zum Beispiel ein ganz klares Bild letztendlich so vor Augen. Wo soll die Reise hingehen? Hast du das auch?
Ja, also ich habe ja erstmal für mich zum Ergebnis gekommen, dass es halt nicht die Reise ist, sondern dass es wahnsinnig viele Reisen im Leben gibt und jeden Mensch, den man neu kennenlernt, das ist eine Reise. Auch jedes Buch, was man liest. Ich glaube, dass wir deswegen so gerne Filme sehen und Bücher lesen, weil wir damit quasi auf eine Reise gehen, ohne uns wegbewegen zu müssen.
Und in Welten, die einem sonst ja verschlossen blieben.
Verschlossen bleiben würden. Und da glaube ich wirklich, dass es darum im Leben geht, ebenso viele Reisen wie nur irgend möglich zu machen, insofern sie eben jetzt nicht andere beschädigen oder einen selbst beschädigen. Da die Abwägung zu treffen, das ist das aller Schwierigste, weil man ja eben nicht in die Zukunft schauen kann und im Übrigen auch nicht in die Vergangenheit. Also ein Beispiel ist, du stellst fest, dass der Lottoschein, den du nicht abgegeben hast, dir irgendwie 6 Millionen eingebracht hätte. Da würde ja wahrscheinlich jeder normale Mensch den Strick nehmen. Mhm. Könnte aber auch sein, wenn du sagst, Mensch, hätte ich den damals abgegeben, dann müsste ich jetzt nicht am Hungertuch nagen. Ja, könnte aber auch sein, dass du in der Zeitung gestanden hättest, jemand auf dich aufmerksam geworden wäre und bei dir eingebrochen wäre und dich ermordet hätte.
Ja gut, aber ich meine, deiner Welt, Sebastian.
Nein. Aber
in deiner
man weiß
Welt
es doch
ist man
nicht.
Ja, wird ständig einem was abgehackt.
Aber es gibt einfach keine Garantien, dass wenn du den Weg A gegangen wärst und nicht B oder
umgekehrt. Ich würde das Risiko eingehen. Ich hätte gerne die 6 Millionen.
Ja.
In Gottes Namen. Dann soll einer einbrechen, vielleicht nicht ermorden.
Ja,
Bisschen bedrohen, gebe ich ihm 2 Millionen, habe ich immer noch 4.
Gut, ich muss schon sagen, ich habe mal diese tragische Geschichte, ich konnte das nicht mehr googeln, aber die Rolling Stones haben eins der letzten Konzerte im Wembley-Stadion gegeben und haben dort einen Kartenabreißer nach oben geholt, heißt es, Legende. Okay. Aber ich glaube, es war wirklich so. Und der Kartenabreißer war aber mal ein Bandmitglied, der ist aber ausgestiegen.
Ich weiß, diese Geschichte haben sie erzählt eben. Der hat ganz am Anfang, das gibt's übrigens bei vielen Bands, die sehr erfolgreich geworden sind, der hat dann gesagt, das ist ihm einfach nicht, er kann damit seine Familie nicht ernähren und so. Und dann ist er ausgestiegen ganz früh und dann ein Jahr später kam der
ich mega. Ich glaube schon, also das wäre so der Moment, wo ich denken würde, scheiße, ich weiß noch nicht, ob ich auf die Bühne gegangen wäre. Naja, gut. Also insofern ja, aber es ist eben, worauf es am Ende hinausläuft, das ist das große Problem, dass wir das alles nicht wissen. Und aus diesem Grunde die Menschen die absolut merkwürdigsten Entscheidungen treffen, wie sie denn die Zeit nutzen, die ihnen verblieben ist.
Aber ich möchte tatsächlich, also das ist so mein Bild, ich stelle mir immer so einen langen Tisch vor. Komischerweise spielt sich in allen meinen Fantasien spielt ein Tisch immer eine Rolle.
Okay, das lassen wir jetzt mal unkommentiert.
Danke. Und dazu stelle ich mir immer vor, so einen ganz langen Tisch und da steht ganz wahnsinnig viel Essen drauf und alle sitzen da drumherum. Also das und ist sozusagen.
Das ist jetzt das Ziel,
worauf sie hinausläuft. Das Ziel, also das nahe, aber auch das ferne Ziel. Also das, was ich in 2 Stunden erreichen möchte, aber auch das, was ich sozusagen in vielleicht 40 Jahren erreichen möchte. Dass so alle zusammen, die man liebt irgendwie, und dass sie alle kommen, dass man nah so zusammenbleibt und so, das ist eigentlich mein größter Wunsch. Also ich stelle mir mal vor, das wäre so schrecklich, Kinder zu erziehen, die dann irgendwann sich zerstreiten und dann nicht mehr miteinander reden, oder man auch, es gibt ja auch Kinder, die den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen oder so, keine Ahnung, und dann sitzt du da am Ende irgendwie und hast im Prinzip den Sinn deines Lebens so ein bisschen verfehlt, also so empfinde ich es zumindest. Also
ja, das ist Familie, Freundschaft, Bekanntschaft, Familie im weiteren und im engeren Sinne, dass da der Zusammenhalt ist, das glaube ich auch, dass das ein ganz großes Ziel für einen persönlich ist, aber dass das eben dass wir diesen Sinn ein bisschen aus den Augen verloren haben, jetzt verliere ich mich in Allgemeinplätzen, aber genau das ist das Problem gewesen, als ich es niederschreiben wollte. Mhm. Und ich glaube, dass man, jeder muss das für sich selber logischerweise entscheiden, aber was mir eher aufgefallen ist, ist, dass wir wirklich von Kindesbein an und selbst im Weg stehen. Ich glaube, also eins meiner Ziele ist mir, immer weniger selbst im Weg zu stehen, immer weniger mit angezogener Handbremse durchs Leben zu laufen.
Ja, das stimmt. Und ich finde auch, dass man in der Erziehung manchmal oder so, man ist, obwohl ich mich als total angstfrei eigentlich bezeichnen würde. Ich habe wirklich, ich bin niemand, der so sagt, Vorsicht und mach das nicht und so. Mhm. Also ich sage immer, ja, mach halt und so, wirst schon sehen, ob es klappt oder nicht. Mhm. Aber, und es war auch meine Erfahrung im Leben, einfach machen und so. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Ist ja nicht schlimm. Aber so dieses, was wollte ich jetzt sagen?
Angstfrei, dass du angstfrei, bei der Erziehung.
Bei der Erziehung denen zu sagen, macht's einfach. Oh Scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren.
Aber genau das ist das Schwierige, dass man, wenn man, also das normierte Kind beispielsweise.
Ja, das meinte ich. So, dass man den Kindern nicht die ganze Zeit, also dass man merkt dann, dass man eben doch Ängste hat und dass man eben dann doch denkt, hoffentlich wird was aus denen oder hoffentlich schaffen sie die Klasse oder mein Gott, wenn der jetzt den Englischtest, wenn der jetzt da nur eine 3 hat oder so, ja. Und das ist irgendwie so bescheuert, weil ich glaube, ehrlich gesagt, das bringt gar nichts. Also es bringt gar nichts, diese Ängste zu haben. Und da denke ich mir manchmal, da muss man sich immer wieder resetten und sich so denken, lass laufen, lass locker, die machen ihren Weg.
Das ist genau diese Diskrepanz, dass man auf der einen Seite sagt, man will den Kindern die größtmögliche Freiheit geben, um sich selbst zu verwirklichen.
Ja.
Auf der anderen Seite aber Angst hat, wenn sie dann doch nicht in ein bestimmtes Raster passen, dass die völlig, völlig abdriften.
Und die wenigsten passen in dieses Raster, ist mir passen, auch aufgefallen.
Also ich habe beispielsweise gerade Sorgen, weil die alle Sport und Sachen, die sie ausprobiert haben, und alle Musikinstrumente, die sie ausprobieren.
Finden sie kurz gut kurz und danach total langweilig.
Nicht mehr so und bleiben nämlich dabei. So. Ja. Und dann denkt man, und dann hört man mal, ja, aber du musst als Elternteil dahinter stehen und so. Und halt, weil so diese Hockey-Moms und Hockey-Väter, die es dann so gibt. Und ich dachte, nee, das wollte ich ja gerade nicht. Aber vielleicht ist es ja dann doch, dann hört man eben von dem 4-Jährigen, der schon im Kindergarten Chinesisch gelernt hat und guckt sich dann so seine an.
Ja, ja.
Und denken,
Ja, es ist natürlich klar. Es gibt natürlich auch immer welche, die spielen schon besser Klavier oder so. Aber es gibt auch ganz viele, die spielen echt viel, viel schlechter Klavier oder gar nicht. Aber man guckt natürlich immer nur nach oben. Ich gucke auch nur im Schwimmbad nach denen, die viel, viel, viel besser aussehen. Und dann denke ich mir, warum sehe ich nicht so aus? Du musst mal auf die gucken, die alle schlechter aussehen.
Genau.
Davon gibt es ja viel mehr.
Und dann steht aber in diesem Buch, Fische auf Bäumenkleidern, so kluge Sätze, wie die nicht von mir sind. Deswegen kann ich das sagen, wie das Vergleich eben der Wurzel aller Depressionen ist. Weil wenn du, sobald du anfängst zu vergleichen, ziehst du halt immer in kürzeren, es sei denn, du willst vergleichen, um was zu lernen. Das muss man ja machen. Aber es gibt immer einen, der eine höhere Einschaltquote hat, vielleicht beim Fernsehen oder mehr Bücher verkauft oder so. Es gab mal einen Ölscheich, der beim Forbes Magazine, der wollte es verklagen, weil der war irgendwie nur auf Platz 7 der reichsten Männer gelistet. Er meinte, er wäre viel reicher. Ja, die meisten wollen da nicht rein. Aber er hat sich da sozusagen hoch reinklagen wollen. Und das ist halt wirklich das Problem, dass man sagt, aber dann selber als Elternteil sitzt man dann doch und fragt, bei dem Test, wer hat denn eine 1 geschrieben?
Klar.
Wie viel haben denn besser geschrieben?
Wie ist denn der Klassendurchschnitt? Wer ist denn bei euch der Beste?
Genau,
so, wer ist denn so der Beste? Und wer würde denn mal sagen, ist so schlechter? Oder so.
Genau.
Und so. Also klar, man will immer wissen, wo man
steht. Wo man steht. Und das ist aber das
Davon
Problem.
Davon muss man sich lösen. Davon muss man sich lösen. Aber ich merke das wirklich ganz oft auch, dass ich nie gedacht hätte, dass ich ich in vielen Kinderfragen dann doch mir dann auch so innerlich so einen Druck mache und so denke, da müssen wir mit. Und dann auch immer so, wenn man sich dann so als Eltern unterhält, so, da müssen wir jetzt ein bisschen dranbleiben und so, oder müssen wir nochmal nachfassen und so Scheiß, ja. Und dann kommst du so sozusagen, triffst auf deine Kinder am Nachmittag, so, ja, ja, was so du dir morgens vorgenommen hast dann, und dann Schnitt nachmittags. So, so, ich habe jetzt hier nochmal eine Seite ausgedruckt mit schriftlich dividieren. Nee. Doch? Nee. Okay, gut, dann geht raus spielen.
Ja, stimmt.
Ja, so ist es. Ja, so ist es, so ist es. Aber wir werden's schon irgendwie hinkriegen, tatsächlich. Was steht als nächstes an bei dir? Ich meine, du bist noch auf mich als Gesprächspartner sehr konzentriert. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass du noch kein neues Buch in Planung im Kopf hast.
Ja, ich habe was in Planung, aber tatsächlich ist erstmal gerade etwas abgeschlossen und gerade etwas herausgekommen. Das heißt Auris. Auris ist eigentlich eine Hörspielidee, die ich hatte, und wir haben ein Hörspiel daraus entwickelt, und daraus hat ein Autor, Vincent Klüsch, einen Roman gemacht, und das handelt von einem akustischen Profiler, jemand, der jetzt nicht am Tatort steht und sich in den Täter hinein versetzt, weil er jetzt Blutspuren sieht, sondern der hört die Stimme und kann sagen, oh, der kommt aus Bayern und verdrängt aber seinen Dialekt, ist höchstwahrscheinlich 32 Jahre alt und wohnt noch bei Mama. Also so, und so eine Figuren gibt es wirklich. Und
es gibt aber davon so nicht viele in Deutschland.
Forensische Phonetiker, können, nicht viele, nicht, wird auch nicht so häufig benutzt, aber man braucht es. Der Standardfall ist eben, man hat nur eine Tonbandaufnahme eines Erpresseranrufes. Und jetzt hat man einen Verdächtigen, und jetzt muss man die Stimme dem Typen zuweisen. Und das hört man, aber man hat natürlich auch technische Geräte dafür. Also forensische Phonetiker sind das. Und das, der heißt Matthias Hegel, steht im Zentrum so einer Ermittlerreihe.
Das ist toll. Und da machst du noch mehrere dazu?
Also da arbeiten wir gerade dran, auch am Band 3. Der kommt allerdings erst im nächsten Jahr raus. Und das Buch, was ich bringe ein Buch quasi pro Jahr heraus, das hat sich so eingeschrieben, ist halt auch ein Beruf, und ich mag das auch, so einen strukturierten Arbeitsablauf. Und im Oktober, 21. Oktober, kommt ein Buch, das heißt Der Heimweg. Und da bin ich tatsächlich auf eine Idee gestoßen durch eine Leserin, die hat mir geschrieben, ich arbeite am Heimwegtelefon, willst du da nicht mal vorbeischauen? Ich wusste gar nicht, was das ist, und das gibt's tatsächlich. Wird hauptsächlich von Frauen genutzt, die Freitag oder bis Sonntag am Wochenende nachts durch verlassene Gegenden gehen müssen, auf dem Heimweg beispielsweise von der Disco nach Hause oder durch den Wald oder am Parkhaus oder an der Bushaltestelle stehen und Angst haben. Und die können ja nicht die Polizei rufen und sagen, ich habe da einen Schatten gesehen, sondern die brauchen eine Stimme, die sie begleitet. Und da kannst du bei einer kostenlosen, ist übrigens eine Berliner Nummer, anrufen. Unter heimwegtelefon.net kann man sich das anhören.
Nicht dein Ernst, und dann spricht jemand mit dir. Auf dem Heimweg.
Auf dem Heimweg.
Und kontrolliert sozusagen, dass du gut, und dann sagst du irgendwann, kommst. Vielen Dank fürs Gespräch, ich bin jetzt daheim.
So ist das.
Das ist nicht dein Ernst.
Genau, das ist aus Stockholm eine Idee, die ist dort bei der Polizei angesiedelt. In Deutschland, weil die dann gleich so fahren, wenn was ist.
Eine Idee von Hanning Mankell wahrscheinlich. So, ja.
Weil, und hier in Deutschland gab es jetzt mal wieder kein Geld dafür. Deswegen ist es eine freiwillige Organisation, die sich ausschließlich durch Spenden finanziert. Und im Zentrum meines Buches steht halt ein einziges Telefongespräch quasi über dieses Heimwegtelefon. Das heißt dort Begleittelefon, weil ich habe das jetzt nicht eins zu eins übernommen. Aber den Service, der dahinter steckt, den gibt's wirklich.
Und lass mich raten, die kommt nicht gut zu Hause an.
Es ist wirklich alles ganz anders, als man denkt, aber es ist auf jeden Fall nicht, es ist jedenfalls, wie heißt es so schön, noch nie musste jemand beim Heimwegtelefon wirklich ernsthaft Hilfe holen, aber
in dem Fall war es ganz gut, dass jemand an der anderen
Seite dran war, genau.
Boah, das klingt spannend. Man hat wirklich, ich meine, letztendlich, es gibt so viele Sachen, die in einem sofort so ein, da will ich wissen, wie es weitergeht, hervorrufen. Aber du hast sie alle herausgearbeitet. Ich glaube, ich habe mal ein Buch von dir gelesen, vielleicht auch nicht von dir, aber ich glaube, es ist von dir. Die geht duschen und kommt zurück und es lag jemand im Bett.
Ist warm? Das Handtuch ist schon nass, obwohl sie es noch gar nicht benutzt hat. Ja.
Das ist so schrecklich.
Ja, das sind so diese kleinen Gruselmomente.
Das ist das Schlimmste. Oder geht zurück ins Bett und das Bett ist warm.
Der Bett ist warm, genau. Oder, also mir hat jemand gesagt, das ist das schrecklichste Geräusch. Ich weiß gar nicht, wer das war. Das schrecklichste Geräusch, was er sich vorstellen kann, ist, wenn du nachts zu Hause liegst, du weißt, du bist alleine und unten geht das Gästeklo. Die Spülung.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, also der Räuber, der will es auch wissen, oder? Ja. Also wenn einer sagt so, ich gehe aufs Klo und dann ziehe ich ab. Ich meine, dann will der dir auch wirklich was. Also dann würde ich mir auch wirklich Sorgen machen. Weil es gibt diese 2 Sekunden, die dein Unterbewusstsein nochmal so alle Möglichkeiten durchspielt, wie das jetzt sein kann, dass das passiert und dass das sicher nur ein Riesenzufall ist und das gar nicht so schlimm ist, wie man denkt. Und ich glaube, dann diese 1/10 Sekunde, wo du plötzlich verstehst, es ist doch schlimm.
Ja.
Die beschreibst du dann auf 4 Seiten.
Das stimmt, ja. Aber die Sache, das ist gruselig, wird sich erst, wenn du runtergehst, ist halt keiner da, ne? Also, es dürfte dann auch nicht riechen, weil es ist eher eine Komödie.
Nee.
Ich drifte wieder ab.
Es darf nicht riechen, okay. Nee. Oh, hast du es schon verarbeitet?
Nein, aber es ist auch nicht von mir. Also, das hat irgendjemand, ich glaube, es war auch ein Bekannter. Vielleicht war es sogar Stephen King, ich weiß es nicht. Also das werde ich dann auch nicht. Da manchmal gibt es ja so unbewusste Entlehnung. Das ist ja im Urheberrecht so ein Problem. Du hörst 1000 verschiedene Ideen und irgendwann denkst du, ach, ist ja meine. Ja. Stimmt aber dann nicht immer. Ja. Da muss man aufpassen. Aber in dem Fall ist es definitiv nicht von mir.
Kennt der Stephen King dich?
Nee, also würde ich jetzt mal nicht von ausgehen.
Auch, dass der sich inspirieren lässt?
Das schon, aber nun bin ich ja in den USA keine große Nummer und da gibt's genügend Talente. Also ich hatte einen Freund, der sammelt E-Mail-Adressen. Und sobald einer der hatte Barack Obama at gmx.net, der hat mir auch als Stephen King at AOL.com schon geschrieben. Als es in den USA veröffentlicht wurde, kam so ein riesen Mail von wegen, was das für ein Scheiß wäre. Und in seinem Land würde ich keinen Wein auf dem Boden bekommen. So, und das Problem war, hin und wieder bekomme ich von diesem Verhaltensgestörten Mails und dann bekam ich eine von einem Olli Kalk, also Oliver Kalkofe. Ja. Und der hat mir geschrieben, ja, ich bin in Berlin und du kommst ja auch vom Radio und hab deine Bücher gelesen, wollen sich mal treffen zum Essen.
Hast du zurückgeschrieben?
Ja, Frutti, Finger in Po. Habe ich zurückgeschrieben. Da kam eine sehr verstörte Antwort. Wer ist Brutti und warum soll der arme Mann das tun?
Das ist schön.
So, und dann habe ich mit ihm getroffen. Ich ging da felsenfest, weil ich überzeugt, dass Brutti mit einer Pappnase da sitzt und mich verarscht. Aber es war dann wirklich, und so ist eine Freundschaft zu Oliver Kalkofe entstanden.
Sehr gut. Ich finde, man kann nicht eng genug mit Oliver Kalkofe befreundet
sein. Das stimmt allerdings,
ja. Das ist sehr, sehr lustig. So, also, fantastisch. Wer uns jetzt zuhört und Fan von Sebastian Fitzek ist, bitte keine weiteren Geschichten mehr einschicken, oder?
Nee, die ist aber auch abgelaufen. Die. Genau.
Wunderbar. Tausend Dank, dass du da warst.
Ja, danke vielmals.
Oh Gott, das ist ja mit dir wirklich wie so, wie wenn man so eine kleine Kugel, man muss nur so machen und dann rollt die Kugel wie so ein Schneeball und wird immer größer und ist immer größer. Man müsste gar nichts tun. Du bist sogenanntes Talkshow-Gold.
Ah, vielen Dank.
So heißt
danke
es in der Fachsprache.
Ja, super. Aber es hat sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Danke.
Mir auch sehr. Jetzt bitte werden wir dich desinfizieren. Du kannst den Taucheranzug wieder anziehen und dann mit den Flossen nach Hause
gehen. So werde ich es tun.
Am besten zu Fuß. Es ist einfach am sichersten.
Tschüss,
Sebastian.
Bis dann, ciao. Tschüss, Baba.
Was für ein toller Mann, lieber Clemens.
Das muss ich neidlos zugeben. Großartig. Ein Sympath, ein
Ja. Und auch noch ein großer Radiofan. Das freut uns natürlich als Leute, die hauptsächlich ja mit Stimme zu tun haben und weniger mit Look. Also es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Für euch, die ihr uns zugehört habt, nur der aufmunternde Aufruf, bitte mal auf die Plattform gehen zu barbaradio.de oder auf die App von Barbaradio. Da gibt's nämlich Gespräche mit, ich möchte sagen, also es war schon alles hier, was Rang und Namen hat.
Die ganze deutsche A-Prominenz im Prinzip. Wir haben inzwischen weit über 80 Folgen. Also
deswegen,
von daher
es war auch B-Prominenz da. Also alles, was A und oberes B, würde ich jetzt mal
oberes
sagen.
Oberes B, ja.
Oberes so B bis mittleres B, würde ich sagen. Also einfach alle, die man hören will. Einfach mal reinhören und ansonsten gibt's nächste Woche wieder eine neue Folge und dann wieder mit einem spannenden neuen Gast. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de